Thema heute Abend ist die Taufe und da gibt es viele Beispiele aus der Bibel dazu. Eines ist allen bekannt. Ist möglich, bitte das Licht auszumachen. Ihr redet schon, worum es geht. Ja, wissen wahrscheinlich sehr viele. Der Finanzbeamte aus, oder Finanzminister aus Äthiopien, ein relativ frommer Mann, der gewöhnt ist zu beten und trotz seines Gebetslebens noch Gott sucht. Erstaunlich gibt es ja auch in Deutschland oft, dass viele Leute jeden Abend beten und dann, wenn die Arbeiten in der Schule schlecht werden, besonders anfangen zu beten und trotzdem noch Gott suchen, obwohl sie täglich mit ihm reden. Er fuhr nach Jerusalem, weil er dachte, das sei ein Spezialplatz, wo man ganz besonders gut beten könnte. Es ist erstaunlich, wenn man Gott noch nicht so genau kennt, dann hofft man manchmal auf so Spezialplätze, wo so eine besondere Atmosphäre ist, wenn man so richtig begeistert oder entflammt wird, um zu beten und sich geistlich zu engagieren. So wie er. Und macht sich dann auf den Weg, um dahin zu gehen. Nun, an diesem Spezialplatz in Jerusalem, im Tempel, betet er, aber das hilft ihm irgendwie nicht, zumindest nicht sofort. Er kauft sich dann eine Bibel, das ist sowieso immer zu empfehlen. In Deutschland haben fast alle Haushalte eine Bibel, manche leider noch nicht. Und er fährt zurück, ein bisschen unbefriedigt, aber er fängt an, in diesem Buch zu lesen. Es ist immer erstaunlich, wenn jemand anfängt, in diesem Buch zu lesen, dann ist das schon eine großartige Sache. Er liest dort etwas von dem Propheten Jesaja und eigentlich, wenn er ehrlich ist, muss er sagen, ich verstehe nur Bahnhof. So geht es manchem unter uns, der die Bibel anfängt zu lesen, oder vielleicht geht es sogar jemand heute noch so. Ich bekam früher öfters Bibellesepläne geschenkt, die habe ich regelmäßig weggelegt und nie gelesen, weil mir das überhaupt nichts bedeutet hat. Er liest dort und das Schöne ist, dass Gott sein Problem kennt und er hat schon einen Mann vorbereitet, der Jesus Christus lieb hat und führt die beiden zusammen. Sehr erstaunlich. Ich vermute, dass jeder unter uns, der zum Glauben gekommen ist, oder vielleicht noch zum Glauben kommen wird, das nicht so senkrecht von oben bekam, dass er sagte, also Gott hat den Himmel geöffnet und zu mir geredet und jetzt glaube ich, sondern gewöhnlich waren da andere Christen beteiligt. Ob das auf dem Schulfest ist oder eine Konfirmandenstunde oder was weiß ich wo, in der Familie, im Freundeskreis. Und dann kommt der andere an, der Philippos, der ist von seiner Arbeit weggerufen worden, um hier in der Wüste Gaza, Gazastreifen, diesem Finanzminister zu begegnen. Der Philippus wusste zunächst noch gar nicht, wohin, was das sollte, dass er dahin geht. Er wusste nur, ich soll gehen. Erstaunlich, dass Gott bereit ist, Christen zu führen, damit sie Kontakt mit anderen bekommen und die anderen Gelegenheit haben, zum Glauben zu kommen. Als die Kutsche kommt, weiß er, das ist das entscheidende Gefährt, worauf es ankommt. Der Geist Gottes redet mit ihm. Und er fragt dann diesen Mann dort, der halblaut liest, verstehst du auch, was du liest? Da sagt er, wie sollte ich das, wo mir es niemand erklärt? Und dann bittet er ihn, auf seine Kutsche zu steigen. Gleich eine schöne Sache, dass einer dem anderen die Bibel erklären kann. Und der dann anfängt, sie zu verstehen. Der Heilige Geist wirkt einmal durch sein Wort, aber oft auch durch Brüder, die dieses Wort weitergeben. Da sitzen sie jetzt zusammen und studieren die Bibel gemeinsam. Er las so ein Stück von einem Lamm, was geschlachtet wird und von einem Gericht, was dabei vollzogen wird und dass dieses Lamm viele Nachkommen haben würde und das von der Erde weggenommen wird. Der Philippus erklärt ihm, dass das Lamm Jesus Christus ist, der praktisch auch das Gericht Gottes über unsere Sünde trägt. Und dass er viele Nachkommen dadurch hat, dass viele zum Glauben kommen werden an Jesus Christus. Und so erzählt er ihm, dass Jesus ihn lieb hat und dass er gar nicht unbedingt nach Jerusalem fahren muss, sondern dass er überall beten kann. Und dass der Tempel nicht nur der Ort ist, wo Jesus, wo Gott wohnt, sondern dass Gott sogar in ihm wohnen möchte, dadurch, dass Jesus Christus Zugang zu seinem Leben bekommt. Als er das alles begriffen hat, so eins nach dem anderen, war er wahrscheinlich bereit, mit dem Philippus irgendwie zu beten, dass sie gebetet haben, Jesus Christus, bitte komm in mein Leben, vergib meine Sünde, hab Dank, dass du für mich gestorben bist und verändere mich, so wie du mich haben willst. Dann sind sie weitergefahren und unterhielten sich noch weiter, vielleicht darüber, was jetzt noch wichtig ist, um im Glauben zu wachsen und weiterzukommen. Und kamen dann in die Nähe eines Wassers. Und dieser Finanzbeamte, Finanzminister, der sagte, da ist gerade Wasser, wie wäre es, wenn du mich taufst? Ist da eben ein Hindernis? Und sie steigen dann beide aus. Gehen in das Wasser. Und der Philippus tauft ihn auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Richtig, ja. Danach taucht er wieder auf, wird durch die Sonne getrocknet. Und als er sich dann bei dem Philippus ausführlich bedanken will, hat er ein kleines Problem, dass der Philippus nicht mehr auffindbar ist. Gott hat ihn entrückt, er hat ihn weggenommen und in eine andere Gegend geführt. So muss er alleine seine Straße weiterziehen, er hätte sicher den Philippus gerne noch ein Stück mitgenommen. Aber er freut sich, dass er jetzt an Jesus Christus glaubt. Er freut sich, dass er den entscheidenden Sinn in seinem Leben gefunden hat. Und dass seine Reise letztlich, wenn auch ein bisschen merkwürdig, doch noch zum Erfolg geführt hat. Nämlich eine persönliche Lebensbeziehung zu Gott zu bekommen. Er steigt wieder auf. Und dann heißt es, er zog fröhlich seine Straße. Der Straße könnte man vielleicht auch Lebensweg sagen. Er ist seinen Lebensweg mit einer ganz neuen inneren Einstellung und Klarheit weitergezogen, zurück nach Äthiopien und hat sicher dort auch anderen Menschen etwas von Jesus Christus weitergesagt. Ja, soweit die ziemlich bekannte Geschichte, wenn wir wieder Licht anmachen. Gut, an der Stelle gibt es die zwei bekannten Kreise, die wir wahrscheinlich hier alle kennen. Ich freue mich, die Kreise geben immer denselben Applaus, gibt immer Leute nach. Für Leute, die den Kreis nicht kennen, das Ich ist Präsident des Lebens, im Zentrum, Jesus ist außerhalb. Was geschieht, wenn dieser Mensch zum Glauben kommt? Dann wird der alte Präsident abgesägt oder gestürzt. Das konnte man in Hessen jetzt gut beobachten, als der Oswald abgesägt wurde. Mir geht es nicht um eine Bildaussage, sondern nur ein Beispiel. Er musste seinen Ministerposten räumen und dafür kam ein anderer drauf. Er kann natürlich nur Abgeordneter sein jetzt, Mitarbeiter, wenn er will. Wenn das Ich als Chef gestürzt wird, ob das nun freiwillig, sagen wir, es geschieht, freiwillig, er ist bereit, den Sessel zu räumen, dann wird es Mitarbeiter bei dem neuen Chef Jesus. Um bei Oswald zu bleiben, könnte man sagen, er ist politisch mit diesem Sturz gestorben. Er ist untergegangen und das ist wohl auch das, was hier geschieht. Das Ich stirbt, wenn der neue Chef auftaucht. Die Taufe ist normalerweise die Beerdigung für dieses Ich. Das haben wir gesehen, der saß da ganz unter Wasser, sozusagen ganz weg. Vielleicht wäre jemand so nett und würde Kolosser 2, Vers 12 vorlesen. Sicher auch Leute, die das schon auswendig kennen, aber vorlesen ist auch gut.
Indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wird, welcher den auferweckt hat von den Toten.
Ja. Die Taufe ist also in einem gewissen Sinn eine Beerdigung Man könnte sagen, Symbol des vollzogenen Todes dieses alten Chefs. Allerdings nicht nur der Tod, sondern muss auch ein neuer Chef rein, sonst würde das ja herrschaftslos, richtungslos. Der neue Chef ist Jesus. Das ist in schlichten Worten, soweit ich das verstehe, die biblische Aussage über die Taufe. Ja, da gibt es einige Probleme an der Stelle. Welche Probleme können das sein? Säuglingstaufe, ja. Säuglingstaufe ist sozusagen eine Vorabbeerdigung, wenn man das mal formal nimmt, von jemand, der eigentlich noch nicht tot ist. Das heißt, wo das Ich noch gar nicht Jesus aufnehmen konnte, weil es das noch gar nicht begriffen hat. Säuglingstaufe hat, soweit ich das verstehe, zwei Probleme. Vielleicht noch wesentlich mehr, aber das eine, dass das Ich noch im Mittelpunkt steht, auch bei einem Säugling, weil es Jesus noch gar nicht aufnehmen konnte. Das ist das inhaltliche Problem. Für manche ist auch noch ein Problem, dass da zu wenig Wasser bei benutzt wird. Das heißt, dass es nur ein paar Tropfen Wasser sind und nicht gleich 500 Liter, die dann ausreichen, um ihn unter Wasser zu bringen. Die Säuglingstaufe ist eigentlich eine Vorwegnahme dessen, was sinnvollerweise später käme. Insofern gibt es manche Leute, die zum Beispiel ihre Kinder nicht taufen lassen, um ihnen diese Vorwegnahme zu ersparen. Für manchen Christen bringt das Probleme mit sich, weil er sich überlegt, bin ich getauft oder bin ich nicht getauft? Ich wurde als Säugling getauft. Ist das eine Taufe gewesen oder ist es keine? Die Frage kann man so oder so beantworten. Biblisch gesehen hat die Säuglingstaufe enorme Mängel. Würde die Glaubenstaufe, die Sie hier haben, dass das Ich aus dem Mittelpunkt herausging, sicher das Richtige sein? Frage, wie das persönlich aussieht, ist unterschiedlich. Manchen ist es eine Not, der sagt, ich war damals irgendwo gar nicht beteiligt, war passiv, während ich jetzt aktiv sein möchte. Manchen ist keine Not, der sagt, ich bin getauft. Zum Beispiel putzig, der Billy Graham als Baptist hat eine Frau, die nicht Baptist ist, die sagt, ich bin getauft. Unter uns gibt es verschiedene Überlegungen im Blick auf die Taufe. Manchmal ist es überhaupt keine Frage gewesen bisher. Manchmal ist es ein echtes Problem. Wie sieht es aus? Bin ich getauft? Bin ich nicht getauft? Soll ich mich taufen lassen? Soll ich mich taufen lassen? An der Stelle möchte ich zunächst einmal ein Gespräch eröffnen. Ich könnte hier noch lange weiterreden und jetzt den historischen Werdegang erklären, der auch interessant ist. Ja, was bedeutet Taufe?
Ja, ein abgewaschenes Bein, der Schuld, der Sünden, ein äußeres.
Das wäre ein mögliches Verständnis, dass es etwas mit Vergebung von Schuld zu tun hat, im größeren Zusammenhang.
Ja. Wir haben schon gesagt, wir haben ein Symbol des Begreifens des alten Menschen, das wir in diesem Konflikt nicht auszeichnen.
Gut, an der Stelle würde ich sagen, muss jeder sich prüfen, a, ob sein alter Mensch gestorben ist und sich von Gott führen lassen in sein Wort. Ich persönlich möchte im Moment niemand den Rat geben, sich taufen zu lassen und möchte niemand daran hindern. Ich denke, dass es eine persönliche Führung Gottes ist, ob jemand sagt, das, was bisher mit mir geschehen ist, war unvollständig, ich möchte mehr, oder ob er sagt, das reicht mir, ich möchte nicht mehr. Ich glaube, für uns würde wichtig sein, dass wir beide Meinungen achten. Dass ich nicht den einen unter den Teppich kehre und mich oben drauf stelle und auch nicht den anderen. Es gibt in vielen Gemeinden, eigentlich überall, wohin man kommt, Leute, die sagen, mir hat diese Säuglingstaufe nicht gereicht, ich suche eine Gelegenheit nach mehr. Es gibt überall auch andere Leute, die sagen, ich habe Jesus lieb, mir hat es gereicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen unvollständig war, ich suche nicht mehr.
Ja, kann es ja auch nicht auch von der Beziehung abhängen. Ich meine, bei der Säuglingstaufe ist es doch auch so, dass es vor allem die Eltern versprechen, dass sie das Kind im christlichen Glauben erziehen werden.
Ja.
Und wenn das Kind dann erwachsen wird, später und sagt, ich denke, meine Eltern haben vielleicht da doch was versäumt. Ich möchte viel lieber, dass es erneuert wird.
Ja.
Die haben das, mich nicht so in dem Glauben erzogen, wie mir das eigentlich recht gewesen wäre. Die haben mich nicht so nahe gebracht, wie ich das wollte.
Ja.
Ich weiß nicht, die Eltern müssen doch Ja sagen bei der Taufe.
Wir müssen Ja sagen, mit Sicherheit, ja.
Ja, das ist doch dann aber viel mehr für die Eltern eine Belastung, also Belastung, wenn man das so sagen kann, als für das Kind an und für sich.
Ich denke, das Problem liegt noch ein Stück weit woanders. Für Leute, wo die Eltern versagt haben in ihrer christlichen Erziehung, ist es meistens, ist die Taufe überhaupt kein Problem. Die kennen Jesus nicht und was sollen die sich über Taufe unterhalten? Das Problem fängt erst dort an, wo Leute Jesus kennenlernen. Persönlich mit dem Leben. Und insofern könnte man dann sagen, wo vielleicht die Erziehung gelungen ist oder wo die Kinder trotz der Erziehung ihrer Eltern zum Glauben gekommen sind. Da fängt für manchen das Problem an. Manche sagen dann, klasse, ich habe das, was in der Taufe eigentlich vorweggenommen wurde, endlich erreicht. Ein anderer sagt, jetzt bin ich eigentlich erst, was weiß ich, an diesem Punkt und jetzt sollte es weitergehen. Ich werde heute Abend keine Lösung präsentieren. Ich denke, dass Gott seine Leute persönlich führt und ich möchte diese Führung nicht ersetzen. Weder durch einen guten Rat, noch durch einen schlechten.
Ja. Waren eigentlich die Jünger von Jesus getauft?
Soweit ich weiß nicht. Die haben sich dann später wahrscheinlich auch taufen lassen, nach Pfingsten irgendwann.
Aber es ist mir nicht so beliebt.
Oder bei Pfingsten.
Ja, ihr werdet.
Ja. Auf der einen Seite haben sie wahrscheinlich gleich selber Leute getauft und sich erst selber taufen lassen. Was ist die Botschaft der Taufe? Darüber sollte man sich ja auch reden. Wir haben gefragt, was bedeutet Taufe? Was ist die Botschaft der Taufe?
Das ist eine Auferstehung, ein neuer Mensch.
Ein neuer Mensch, also nicht nur Beerdigung, sondern auch Auferstehung. Oder dieser neue Mensch ist ja eigentlich Jesus, der in mir sein Leben entfaltet. Und das möchte ich als Wichtigstes im Moment herausstellen, die Botschaft der Taufe ist, dass der alte Mensch gestorben bleibt und er neu lebt. Ich würde sagen, bei der Entscheidung muss der alte Mensch sozusagen das erste Mal seinen Platz frei machen, aber wir wissen ja, dass es hier noch einen dritten Geist gibt. Ich muss jetzt endlich den Anfang hier mal wieder frei machen. Dass in diesem dritten Kreis das Dich wieder im Mittelpunkt ist und Jesus am Rand steht. Da ist der alte Mensch nicht mehr gestorben, sondern da lebt er kräftig und munter im Mittelpunkt. Die Botschaft der Taufe, wenn ich sie richtig verstehe, wäre die, dass der alte Mensch tot ist. Und Ich würde sagen, das ist auch das Zentrum des christlichen Lebens, dass der alte Mensch seinen Herrschaftsanspruch frei setzt und Jesus herrschen lässt. Es gibt Gemeinden, in denen alle zugehörigen Leute gläubig getauft sind. Das heißt, mit irgendwelchem Alter. Das bedeutet aber nicht, dass in dieser Gemeinde automatisch alles wunderbar klappt. Sondern da gibt es genauso viele Probleme wie in jeder anderen auch, weil das Problem immer wieder dieses ist, dass das Ich in den Mittelpunkt rückt. Die Botschaft kann also nur die sein, dass der alte Mensch gestorben ist und der neue lebt. Und wenn jemand unter uns überlegt oder prüft, ob er sich taufen lässt, weil er sagt, meine Sauflingstaufe hat mir nicht gefallen. Ich habe zwar schöne Bilder davon, aber sonst nichts. Dann sollte er sich auch die Frage stellen, bin ich bereit, dass Christus dieses neue Leben in mir bleibend lebt, nicht nur in dem Tag, wo sowas vielleicht geschieht. Ich persönlich glaube, dass die Taufe nicht das Hauptproblem unter uns ist, auch nicht das Hauptproblem einer Gemeinde ist und nicht das Zentrum des christlichen Lebens. Wenn man den Missionsbefehl Jesu nimmt in Matthäus 28, da sagt Jesus, geht hin in alle Welt und macht alle Völker zu Jüngern. Wie geschieht das? Das geschieht dadurch, wenn ich das recht verstehe, dass Jesus im Zentrum ist. Der nächste Kreis, Jüngerschaft bedeutet und dazu auch die Taufe gehört. Mir ist es vor kurzem erst aufgegangen, dass Christen Jünger werden müssen. Nicht jeder Christ ist ein Jünger Jesu. Ein Christ ist ein Mensch, der ewiges Leben hat. Ein Jünger ist ein Christ, der bereit ist, Jesus Christus im Alltag zur Verfügung zu stellen. Wenn ich jetzt die Taufe zum Zentrum mache hier, wäre möglich, sich alles nur noch darum dreht, dann wird diese Sache unrund. So wie wenn du die Achse aus der Mitte verschiebst und setzt sie so ein Stück weiter an den Rand und lässt das dann rumeiern. Dann, das läuft nicht mehr rund, sondern schlägt mal ganz groß aus und dann ganz schwach. Ja, das möchte ich einfach auch sagen. Ich glaube, dass das wichtig ist, auch unter uns. Es geht um das Zentrum, das ist Jesus. Als zweites geht es darum, dass ich Jesus Christus täglich zur Verfügung stehe, nicht nur einmal. Und dazu muss der Einzelne prüfen, was für ihn Taufe bedeutet. Für manchen ist das keine so wichtige Frage im Moment, für einen anderen ist es sehr wichtig. Können wir mal Johannes 13, Vers 34 und 35 aufschlagen? Gabi, liest du bitte mal vor. Ja, wenn du es hast, ich weiß nicht.
Ein neues Gebot gab ich euch, dass ihr aneinander lebt, dass nicht ich euch geliebt habe, auch ihr andere liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ich mein Jünger
Ja. Was sagt Jesus da? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr getauft seid. Steht ja nicht, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr ein großes Bibelwissen habt. Nein, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und an der Stelle möchte ich ein ganz wichtiges Wort sagen, was nicht von mir stammt natürlich. Jemand sagte mal, wenn der Feind etwas nicht verhindern kann, dann versucht er es zu übertreiben. Wenn er dich also nicht daran hindern kann, in der richtigen Richtung zu gehen, dann versucht er das zu übersteigern, sodass es Schaden anrichtet. Das kannst du auf viele Beispiele anwenden. Dazu käme ein zweiter Satz. Dem Heiligen Geist folgt oft der Splittergeist. Da gibt es viele historische Beispiele in Amerika und in Deutschland. Zum Beispiel in Westerwald gab es eine Erweckung vor, was weiß ich wann, 50, 70 oder wie viele Jahren. Es sind viele, viele tausend Leute zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Und wenn man heute in den Westerwald fährt, ich habe dort gearbeitet 2 Jahre, dann trifft man da eine kleine Gruppe, einen kleinen Ort, sagen wir, ein Dorf mit 500 Einwohnern, trifft sich in der Ecke eine christliche Gemeinde und 100 Meter weiter trifft sich eine andere, die haben natürlich wenig miteinander zu tun. Und da gehst du ein paar Häuser weiter, da sitzen auch noch 12 Leute und dann findest du dann noch eine katholische Kirche, eine evangelische und dann noch eine Gruppe. Kannst du in einem Dorf mit 500 Leuten 5, 6 unterschiedlich viele Gruppen finden. Was ist die Ursache davon? Wie sind die entstanden?
Ja, bitte? Die auch andere Ideen haben, gehabt haben über, wie man das in ins rechte Leben übersetzt.
Ja, andere Ideen, ich vermute, wenn wir hier unsere Ideen sammeln, auch da würden wir 50 bis 100 verschiedene Ideen zu manchen Sachen haben. Aber deshalb muss ich noch mit meiner Idee keine eigene Gruppe aufmachen. Ich nehme mal 2 oder 3 Beispiele. Die einen betonen ganz stark das Abendmahl. Sagen, kommen nur Leute in Frage, die wiedergeboren sind. Klar, Christen, alle anderen haben da nichts verloren. Wir setzen also als Zentrum unserer Gemeinschaft ein Abendmahl nur mit Gläubigen. Deshalb müssen wir uns trennen von den anderen, die machen das nicht. Die anderen sagen, das ist nicht unser Schwerpunkt, sondern unser Schwerpunkt ist die Taufe. Die Säuglingstaufe ist Mist und wir taufen nur noch Gläubige und deshalb machen wir dafür eine eigene Gruppe auf. Und die anderen sagen, in der Bibel steht nichts davon, dass Pfarrer bezahlt und ausgebildet sein müssen an Universitäten. Das ist vom Teufel. Wir machen also Gruppen auf, in denen es keinen Pfarrer gibt. Das waren jetzt 3 echte Beispiele, die sind nicht aus der Luft gegriffen. Und dann hat man dann innerhalb von kürzester Entfernung lauter verschiedene Christen. Zum Beispiel in Amerika gibt es mindestens 50 verschiedene Arten von Baptisten, die sich zum großen Teil alle voneinander abgespalten haben. Das heißt, die haben alle irgendwo etwas von der Taufe erkannt und dann haben sie immer noch was dazu erkannt und haben gesagt, wenn du das nicht auch noch erkennst, dann mache ich nicht mehr mit. Und dann haben die sich getrennt und machen jetzt alle ihren eigenen Laden auf. Davor möchte ich unheimlich warnen. Das ist das, was ich mit übertreiben meinte und dass dem Heiligen Geist ein Splittergeist folgt. Vielleicht können wir dazu Epheser 4, Vers 4 bis 6 lesen.
Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, für eine Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und ein Vater aller, der über allem und bei allem und in allem ist.
Ja. Es waren 6 verschiedene Aussagen, soweit ich das kurz überblicke. Ich will nur 2 herausgreifen. Diese Taufe steht in Verbindung mit einem Glauben und mit einem Herrn und mit einem Leib. Der Leib ist die Gemeinde Jesu. Ich stelle mir manchmal scherzhaft die Frage, aber es ist auch eine ernste Frage, um welche Unterschiede willen bin ich verpflichtet, aus einer Gruppe auszusteigen? Ab wann darf ich eine eigene Gemeinde gründen? Ich habe keine Antwort auf die Frage bisher, auch persönlich nicht. Ich stelle nur mal die Frage. Hier heißt es ein Leib. Da ist es nicht ein Leib im Hasenwinkel und ein Leib in der Theodokaner Straße und ein Leib am Bahnhof und ein Leib, was weiß ich wo, sondern da heißt es ein Leib. Und ich persönlich bin der Überzeugung, für mich und für euch, dass wir alle diesen Leib kaum im Blick haben. Dass wir kaum die Gemeinde der Kinder Gottes im Blick haben. Sondern jeder nur fragt, was ist für mich im Moment richtig. Das ist eine berechtigte Frage und die solltest du weiterstellen und auch weiter beantworten. Aber wichtig ist auch, dass du die Gemeinde in den Blick bekommst und lieb gewinnst. Ja, es gibt vielleicht auch noch einen ganz kleinen historischen Einblick in die Taufe. wie sich die entwickelt hat. Im Neuen Testament ist klar, sie hat alttestamentliche Vorbilder, einmal den Durchzug durch das Rote Meer, war praktisch, wenn du so willst, auch eine Taufe, obwohl das Wasser der vorübergehend weg war, als sie durchging. Diese alttestamentliche Wolke wird erwähnt, dann sind sie später praktisch nochmal durch den Jordan gezogen, ehe sie in das gelobte Land kamen, eigentlich wieder ein Bild, durchs Wasser, durch den Tod gehen. Bis zum 2. Jahrhundert nach Jesus kann man die Säuglingstaufe nicht nachweisen. Es gibt zwar diese Formel in der Bibel, er mit seinem ganzen Haus ließ sich taufen, und darauf sagen manche Leute, da müssen auch die Kinder dabei gewesen sein. Das kann sein, das kann auch nicht sein. Auf jeden Fall steht es nicht dort. Ungefähr im 3. Jahrhundert kann man so die ersten Taufen auch von Kindern und Säuglingen nachweisen. Und da hängt sich auch gleich eine ganze theologische Lehre dran. Nämlich die Lehre von der Erbsünde, die durch die Taufe aufgehoben wird. Und schon im 3. Jahrhundert gibt es Leute, die sagen, wenn ein Kind nicht getauft ist, wird es verdammt, wenn es stirbt. Weil in Johannes 3, Vers 5 steht, wer liest das gerade mal vor?
Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
Ja. Und das Wasser hat man dann auf das Taufwasser bezogen, und Geist, das war eben der Heilige Geist, den man bei der Taufe bekam. Und wenn jemand nicht getauft wurde, hatte er also nicht das Wasser und nicht den Heiligen Geist und ging dann ewig verloren. Die Bibel versteht unter Wasser etwas anderes, soweit ich das verstehe, nämlich die Bedeutung und Wirkung des Wortes Gottes als Wasser. Das ist in Epheser 5, Vers 4, 26. Das können wir gerade mal lesen, weil das ganz wichtig ist.
Das ist die Heiligkeit, die reinigt, das Wasserbad im Wort.
Ja, da steht etwas von einem Wasserbad im Wort. Wasser wird also mit dem Wort Gottes ein Stück weit gleichgesetzt hier als Wirkung. Wenn es also heißt, wiedergeboren durch Wasser und Geist, heißt es, dadurch, dass einer das Wort Gottes anfing zu verstehen, Jesus aufnahm und dadurch den Heiligen Geist bekam. Ist ja interessant. Damals kam auch die Lehre auf, dass man mit der Taufe so eine, sagen wir, fundamentale Sündenvergebung aller im Leben gewesenen Sünden bekommt. Deshalb haben viele Leute sich erst auf dem Sterbebett taufen lassen, obwohl sie schon viel vorher Christ waren, um so eine Grundreinigung eben am Ende zu haben und dann möglichst sauber und klar hinüberzugehen. Es war schwierig, denn wenn das mit dieser Grundreinigung stimmen würde, dann wäre es ja gefährlich, wenn ich mich also mit 15 oder 17 Jahren taufen lasse, Grundreinigung, und dann kommen noch einige schwere Fehler, die muss ich ja mit irgendeinem Scheuermittel wieder wegkriegen. Das Scheuermittel war dann das Bußsakrament, das heißt, man fastete und betete stundenlang und steigerte sich in irgendwelche Aktivitäten hinein und versuchte so, das wegzuscheuern, weil ja die Grundreinigung schon geschehen war. Jetzt wird auch klar, warum die Taufe nicht wiederholt werden kann. Weil mit der Taufe eine Wiedergeburt verbunden war. Ja, durch die Taufe, dadurch, dass jemand getauft wurde, bekam er ewiges neues Leben. Und das kann man ja tatsächlich nicht zweimal kriegen, wenn das stimmt. Die Täuferbewegung kam eigentlich erst im 16. Jahrhundert voll ins Rollen, oder was heißt ins Rollen, fing an. Und zwar dadurch, dass die Bibel durch die Buchdruckerkunst jetzt ins breite Volk kam. Vorher hatte ja nur der Klerus in der Hand, auf Latein, Griechisch oder Hebräisch, das konnte sonst kaum jemand lesen. Insofern musste man sich an die Tauflehre halten, die man vorgesetzt bekam. Und jetzt, wo die Bibel ins Volk kam, konnte der Einzelne nachlesen und sich selbst seine Meinung bilden dazu. Und da kamen dann einige Leute, die sagten, wir sind der Meinung, dass diese Taufe in Verbindung und auch nach dem Glauben geschehen sollte, und haben dann Leute getauft. Einige von denen sind verbrannt worden, andere nicht. Das hat sich dann weiter ausgebreitet. Später in England war auch der William Carey beteiligt, dadurch, dass er die erste baptistische Missionskonferenz gegründet hat. Später ein Mann wie Spurgeon in Amerika, ein
Herr Moody, die da beteiligt waren. In Deutschland ein Herr Onken, der Herr der Onken verleiht und viele andere. Da entwickelte sich also eine Bewegung daraus. In unserer Kirche ist die Konfirmation eingeführt worden als nachträgliche Zustimmung zur Taufe. Ja, und heute sind wir eben in einer Volkskirche. Ich vergleiche sie mal mit einem Altbau. Wenn ich den Altbau verändern will, kann ich natürlich einmal ihn erstmal ganz abreißen, Bulldozer holen, das ganze Ding abreißen und an der Stelle dann einen Neubau machen. Wenn ich Geld und Fähigkeiten habe, ist es möglich. Oder man kann versuchen, diesen Altbau schrittweise zu verändern, was sehr schwierig ist. Es gibt viele Leute und die Diskussion wird unter allen Christen, die da sind, immer wieder aufleben, ob es sich lohnt, in dieser Volkskirche zu bleiben oder nicht. Ich kann dir die Lösung nicht ersparen, die du finden hast. Ich suche meine eigene auch immer weiter. Ich sehe nur, dass Gott im Moment diese Kirche, auch die Gemeinden, die in dieser Kirche sind, noch nicht ausgespuckt hat, sondern dass sie wachsen, wenn sie Jesus vertrauen. Und deshalb vertraue ich, dass Jesus in irgendeiner Weise weiterführt. Obwohl klar ist, wenn du einen Altbau modernisieren willst, dass du Probleme hast. Die Fenster sitzen vielleicht an einer bestimmten Stelle und du darfst die Fassade nicht ändern. Das wäre möglich, jetzt mal rein bautechnisch. Obwohl du sie vielleicht gerne woanders hättest. Das gibt Schwierigkeiten. Und wenn du die Gemeinde Jesu Christi in eine Volkskirche hineinbauen willst, gibt es Schwierigkeiten. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Ich kenne die Schwierigkeiten persönlich am besten, vielleicht andere genauso gut. Aber ich glaube, dass trotz allem Gott baut. Und das sehe ich auch. Ich glaube, dass er weiter baut. Dass er dich auch braucht zu diesem Bau. Dass wir hoffen dürfen, dass er noch größer wird. Allerdings auch noch liebevoller. Sowohl zu Gott hin als auch untereinander. Und ich denke, genauso wie man nach der Taufe fragen kann, welche Lösung hat Gott da für mich? Sollte ich auch nach allen anderen Dingen fragen, welche Lösung er hat. Und ich denke, gerade an der Stelle auch, dass Jesus sagt, kommt und lernt von mir, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Ich glaube, das ist für uns ein Problem, vielleicht gerade auch, je jünger man ist, noch ein größeres Problem, wobei ich mich aber jetzt nicht als alter Opa da irgendwo raushalten will, sondern nämlich das Problem, wenn ich mehr weiß von Gott und von seinem Wort, Wissen ist Macht. Und vor Leuten, die Macht haben, hat man Angst. Und ich glaube, dass unter euch einige in der Bibel ein unheimliches Wissen haben und andere vor ihnen Angst haben. Ich sage das mal so direkt und klar. Das göttliche Wissen sollte in erster Linie Liebe sein und Wahrheit. Und ich glaube, das kann auch mal unangenehm sein, das kann einem genügend Probleme bereiten, aber da brauche ich keine Angst davor zu haben. Und ich denke, eine Chance, Aufgabe ist die Frage, wie kann ich das, was Gott mir anvertraut, weitergeben? Ohne den anderen mit meinen Erkenntnissen totzuschießen oder nach diesem schönen Kinderspiel zu machen, ich sehe etwas, was du nicht siehst und das ist, und dann lässt man ihn rumraten, bis er es auch gesehen hat. Dazu möchte ich euch alle ermutigen, gerade wenn du ganz viel bei Gott studierst, studiere bitte auch die Demut mit, damit du das weitergeben darfst, was Gott dir zeigt. Nicht, dass der andere Angst bekommt vor dir, sondern dass er sich freut, dass du ihn mehr in die Geheimnisse Gottes einführst. Ja, noch etwas mit dem alten Menschen. Ich glaube, es war mit der erste Bibelvers, den ich so aus eigenem Antrieb auf Dauer auswendig gelernt habe, das war Lukas 9, Vers 23, oder einer der ersten, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Wort täglich ist sicher wichtig. Das heißt, jeden Tag neu Jesus Christus zutrauen, dass er der Chef ist und ich nur sein Mitarbeiter bin. Ich glaube, das ist das Zentrum des geistlichen Lebens Und letztlich ist das auch das Anliegen der Taufe, die dafür nur ein, sagen wir, ein Symbol ist, die das zum Ausdruck bringt. Ja, zuletzt, wobei ich das Gespräch dann, das kann man ja auch kleiner noch führen oder auch offiziell, wenn jemand gerne etwas sagen möchte, ich noch ein Wort aus Philipper 1, Vers 9 bis 11. Das hat zwar nichts mit der Taufe zu tun, aber vielleicht doch.
Und darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reicher werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen mögt, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Christi. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesu Christi geschehen, in euch zu Ehre und Lobe Gottes.
Das sind vier Punkte: Liebe, Erkenntnis, Prüfung und Frucht. Es gibt natürlich noch mehr Punkte da drin. Ich glaube, dass es darum geht. Liebe ohne Erkenntnis verführt. Erkenntnis ohne Liebe verletzt. Das Ziel der Verbindung von beiden ist Frucht. Das heißt, dass etwas Positives geschieht in deinem Leben zur Ehre Gottes. Ich dachte zwar, das wäre das Letzte, aber ich denke, dass es wichtig ist, noch einen ganz kurzen Hinzufügung zu machen. Von Jesus heißt es in Lukas 3, Vers 16, er wird euch mit Feuer und mit Heiligen Geist taufen. Und das geschieht ja heute immer öfters, dass man diese Frage der Geistestaufe präsentiert bekommt. Wir haben gestern Abend in dem Jugendkreis 1 zwei junge Gäste, die auch in diese Richtung zwar es nicht aussprachen, aber eben sagten, du musst nochmal so richtig den Heiligen Geist mit Löffeln fressen und dann kannst du in Sprachen reden und hast Visionen und kannst Kranken die Hände auflegen und die werden dann schlagartig gesund. Das steht nicht in der Bibel. Da steht zwar, dass Jesus mit Heiligen Geist tauft, aber soweit ich das verstehe, ist das an Pfingsten geschehen, als der Heilige Geist kam und die Kirche gegründet wurde, die Gemeinde. Der Heilige Geist ist im Leben von jedem Christen, der Jesus aufgenommen hat, und die Weise, in der er jetzt in deinem Leben zunimmt, ist der Weg, in dem du dich Jesus immer mehr zur Verfügung stellst. Und wenn manch einer sagt, du musst eben zu Gott rufen und schreien, dass der Heilige Geist nun doch noch löffelweise kommt, dann öffnest du dich allen möglichen anderen Geistern, die auch in deinem Leben Auswirkungen haben, aber nicht von Gott kommen. Das war nur noch eine Hinzufügung. Der Heilige Geist wird heute nicht durch Handauflegung empfangen, sondern dadurch, dass ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme. Ja, ich möchte an der Stelle schließen. Ich will gerne.
Ich habe nur eine Frage, sagst du vorhin, dass also hier die Bibel und das Volk verteilt wurde, in Anführungsstrichen, also vereinfacht wurde, sodass sie jedem zugänglich war.
Ja.
Kann man die Bibel nicht auch so beeinflusst haben, jetzt irgendwie zum Beispiel ist man ja hingegangen und haben die Pfarrer, also die Diktatoren haben die Pfarrer beeinflusst, dass zum Beispiel die gesagt haben, sie sollen dem Volk sagen, dass es Steuern zahlen soll, ja, denn das Volk hat sich ja mehr oder weniger manchmal dagegen gewehrt und dann sollen die sagen, es sei mordschristlich, ja, jetzt da irgendwie Steuern zu zahlen. Kann es nicht sein, dass die Bibel auch in solche Richtungen beeinflusst worden ist?
In welche Richtung jetzt? Was soll die Pfarre den Leuten entgegenbringen?
In Bezug auf die Taufe und auf diese christlichen Sekten, die sie dann bildet
haben. Das ist die Bibelauslegung.
Ja.
Ich glaube schon, dass hinter den Sekten ein Auftraggeber steht, oder nicht der Regierungschef. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Christen, die haben die Fähigkeit, sich untereinander auch ohne Auftraggeber zu verwirren. Das klingt nicht so aufbauend, aber es entspricht leider vielen Beispielen.
Ich glaube, dass die Ausgaben, die die Bibel macht, nicht im Laufe der Zeit falsch spüren, nicht dadurch, dass sie eben vielfältig werden, dass da irgendwas passiert.
Hattest du das gefragt?
Nein.
Nein, glaube ich auch nicht. Ich würde sagen, dass es auch Zeitströmungen gibt. Und die Zeitströmung auch bei Christen eine große Rolle spielen. Kulturströmung. Ich musste lachen, als wir in Amerika waren und die sagten, wir haben gehört, dass die deutschen Christen auch Wein trinken. Trinken sie auch Wein? Sagte ich, ja. Wir waren entsetzt. Das sagte ich, bei uns in Deutschland gibt es Christen, die sagen, dass man sich nicht schminkt. Wir waren sie entsetzt, wenn die schminken. Und jetzt könntest du ganz viele Beispiele bringen, ja? In Deutschland gibt es Christen, die sagen, das Fernsehen sei ein Teufelsgerät. In Amerika gibt es Christen, die benutzen es, um andere für Jesus Christus zu gewinnen. Soweit können die Meinungen auseinandergehen zu einem Problem. Ich meine, die Bibel stand mal eine Zeit lang auf der Verbotsliste der katholischen Kirche. War verboten, sie zu lesen, aber das hat sich wieder gelegt. Heute werden auch katholische Leute ermuntert, die Bibel zu lesen. Zwar nicht von jedem, aber zumindest der Generallinie nach.
Aufgefallen, dass er im Korintherbrief da schreibt, ich bin nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Das ist Korinther 1, Vers 17. Und da war mir die Frage so aufgetaucht, wer ist denn eigentlich nun, wer soll denn nun eigentlich taufen?
Wenn ich das richtig verstehe, sollen die Jünger taufen, die werden ausgeschickt. Man soll taufen. Die Frage, wer heute ein Jünger ist. Ob ich ordiniert sein muss, um ein Jünger zu sein.
Vorher sagte ich danke Gott, dass ich niemand unter euch getauft habe, außer Christus und Gaius und mal der Stephanus Haus gesehen wird. Das ist bedeutend für den Paulus und für die Korinther jetzt. Oder war das nur die Ziel für die Korinther?
Ja, weil die sich gestritten haben, wer nun der größere Chef ist, dem sie folgen, ob das der Paulus oder der Apollos ist.
Auf seinen Namen jetzt.
Ich verstehe es so, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist und es dem Paulus wichtig war, dass die Leute zum Glauben kommen und ewiges Leben empfangen. Und dass dann irgendeiner der Mitarbeiter sie auch getauft hat. Ja, ich persönlich bin schon der Meinung, das ist jetzt meine Meinung, dass Taufe in irgendeiner Weise mit Leuten, die eine leitende Verantwortung in Gemeinde haben, zu tun haben sollte. Und nicht irgendein Freund sagt, wir gehen mal schwimmen. Wir tauchen uns dann gegenseitig. Ja, bitte?
In den Evangelien wird so oft erwähnt, dass er predigt, die Taufe der Buße zu vergeben der Sünden. Das hört sich immer so an, als ob die Taufe, dass die Sünder vergeben sind, aber sie auch dadurch, dass man die Sünden nicht erscheint. Kommt so oft
davon vor? Es gibt einen Unterschied in der Taufe vor Ostern und nach Pfingsten. Vor Ostern war es praktisch in Anlehnung an manche jüdischen Reinigungsgebräuche. Eine Taufe, die stärker etwas, sagen wir, mit Reinigung zu tun hatte. Daher hat der Johannes, der hat ja Tausende getauft, die später vielleicht gar nicht an Jesus geglaubt haben, sondern nur mal sich da taufen ließen. Während später die Vergebung der Sünden eigentlich vor der Taufe erfolgt ist. Obwohl in der Apostelgeschichte 2 auch etwas steht von Vergebung der Sünden. Wenn sie Buße tun. Ich sehe die Taufe jetzt nicht in erster Linie in Vergebung in Verbindung mit Vergebung der Sünden, sondern die Vergebung geschieht durch den Glauben und die Taufe, die ist ein, ja, ein Bild für diese Beerdigung. Dadurch, dass einer getauft wird, bekommt er wahrscheinlich nicht noch mehr Sünden vergeben als vorher. Ja, wenn jemand noch was sagen möchte, kann er es gerne tun. Wenn nicht, will ich beten.